Aber jetzt sitzt neben mir mein erster Studiogast des heutigen Nachmittags, Carsten Savosch. Carsten ist ein sehr humorvoller Mensch und hat mir gesagt vorhin, ich dürfte ihn einfach als jemanden vorstellen, der zufällig unsere Tür gefunden hat und reinspaziert gekommen ist. Das entspricht, wie ihr wahrscheinlich vermuten werdet, nicht ganz der Wahrheit. Carsten ist der ehemalige Bundesparteivorsitzende der Piratenpartei und auch von Berufswegen sehr stark so mit IT-Fragen befasst und daher dann ja so exzellent gut in der Lage, zum Thema Digitalisierung etwas sehr Wichtiges zu sagen. Aber zunächst einmal schönen Gruß, Carsten.
Ja, Chris, schönen guten Abend. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, dann fangen wir mal an, gleich in medias res. In der Politik wird derzeit viel, wenn nicht zu sagen, sehr viel über die Digitalisierung geredet. Was hat man sich deiner Meinung nach darunter vorzustellen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie bei vielen Punkten in der Politik wird viel geredet. Das ist, glaube ich, erstmal der erste Ansatz. Und dann haben wir die Problematik mit der Begrifflichkeit. Wenn ich von Digitalisierung rede, allgemein, dann bezeichnet das ja eigentlich nichts weiter, außer dass ich aus der analogen Welt irgendetwas in digitale Werte überführe. Und ja, das machen wir eigentlich tagtäglich ja alle in irgendeiner Form, sei es am Telefon oder jetzt hier vielleicht auch beim Radio. Ich glaube, man muss da mal konkreter werden und die Geschichte mal auf den Punkt bringen. Und dann müsste man den Schwenk finden zur digitalen Revolution, wie man so schön sagt. Wobei mir diese Begrifflichkeit natürlich schon etwas krass ist. Aber ich glaube, das größere Problem liegt einfach dabei, dass die meisten Menschen, die vielleicht auch ein wenig Interesse an Politik haben, sich aber trotzdem nicht unbedingt mitgenommen fühlen bei diesen Begrifflichkeiten und von daher sich dann mal vor Augen halten müssen, wie die digitale Revolution schon lange Einzug gehalten hat in unser Leben. Das fängt morgens an, das fängt in der Firma an und vor allen Dingen, in welchem Ausmaße sie ja noch Einfluss auf unser Leben und auf die nächsten Generationen nehmen wird. Das gerade im beruflichen Umfeld kann man ja schon mal festhalten, dass es wahrscheinlich bei der nächsten Generation oder der übernächsten spätestens Berufe geben wird, deren Namen wir im Moment noch gar nicht kennen. Und andere berufliche Umfelde natürlich wegfallen werden dafür, weil sie da eigentlich gar nicht mehr für geeignet sind. Größtes Problem ist, glaube ich, wenn wir das berufliche Umfeld mal dabei behalten, der Einzug. Also wie kommt dieses Digitale denn in mein berufliches Umfeld? Und da sehe ich ein großes Problem, dass viele Firmen natürlich vor einigen Jahren umgestellt haben, vom Datensichtgerät hin zum eigenständigen PC, zum Notebook und was es nicht alles gibt in dem Bereich, aber leider den Menschen immer nicht mitnimmt. Also die Schulung derer, die mit diesen ganzen Geräten ihre Tätigkeit erledigen müssen, leidet, glaube ich, sehr darunter. Da muss viel mehr getan werden und vor allen Dingen der Aspekt, was kommt übermorgen mit dieser Digitalisierung? Bringt es mir positive Aspekte oder hat es auch negative Einwirkungen?
Ja, das ist natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Du hast es ein bisschen fokussiert auf die Firmen, auf die Arbeitswelt und natürlich können die meisten von uns wahrscheinlich aus eigener Erfahrung durchaus konstatieren, dass es dann ja also mit Schulung, mit Fortbildung durchaus so nicht alles zum Besten bestellt ist. Aber das sind natürlich so freiwillige Leistungen der Firmen, die erbringen sie dann ja im eigenen Interesse oder sie verbringen sie dann ja eben nicht nach ihrem Verständnis ihres eigenen Interesses, weil das dann ja zu viel Geld oder Arbeitszeit kostet. Die Frage ist vielleicht an dieser Stelle, welches Interesse hat die Gesellschaft möglicherweise daran, hier zu intervenieren und zu sagen, digitale Kompetenz ist vielleicht ein Attribut, wo die Gesellschaft ein eigenes Interesse daran hat.
Naja, die digitale Kompetenz ist natürlich eine dringend notwendige Geschichte, die ich mit abfangen muss. Wenn wir da jetzt auch mal vom beruflichen Aspekt wieder rausgehen in das Private, in den privaten Bereich, man muss sich einfach mal die nächste Generation angucken, im Alter zwischen 8 und 15 vielleicht. Für die ist das Handling und die Benutzung von digitalen Medien, die ja inzwischen seit Jahren schon Einzug gefunden haben. Also die Kommunikation, die geführt wird, ist ja eine völlig andere. Es wird ja heute nicht mehr telefoniert, sondern es werden Sprachnachrichten verschickt oder Textnachrichten über die einzelnen Provider, die ich dort habe, ob das WhatsApp ist oder Threema oder Twitter oder Facebook und wie sie alle heißen, mit einer solch einer Selbstverständlichkeit, ohne auch den Hintergrund mal zu beleuchten. Also was passiert denn da, wenn ich da mit meinem Freund telefoniere oder Textnachrichten verschicke? Was passiert mit meinen Daten? Was steckt dahinter? Also da ist der Blick meistens nur gestärkt bis zum Display vom Smartphone und dann hört dann auch die persönliche Digitalisierung leider wieder auf. Im beruflichen Umfeld ist es genauso. Ich muss meine Tätigkeit ja immer noch zur Zufriedenheit meines Arbeitgebers erbringen und da bin ich natürlich darauf angewiesen, dass er mir die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellt, das wären ja dann die digitalen Endgeräte, aber mir auch natürlich das Wissen bereitstellt, wie ich denn meinen Job vernünftig damit erledigen kann. Und da kommt der große Aspekt hinzu, dass die Digitalisierung mir ja das Arbeiten in irgendeiner Form sogar erleichtern soll.
Soll, das ist natürlich nicht immer der Fall. Aber das ist natürlich dann ja wiederum ein sehr weites Feld. Aber jetzt nochmal da so auf diese möglicherweise vorhandenen Defizite in der Schulung, in der Qualifizierung. Soll die Politik hier proaktiv intervenieren oder soll das dann ja, weil wir dann ja auch ein kapitalistisches System haben, wo dann ja so der Entrepreneur selbst entscheidet, was für seine Firma am besten ist, sollen wir das diesen Menschen überlassen, in der Hoffnung, dass sie wissen, was sie tun?
Ich glaube, es wird auf das Zweite hinauslaufen. Aus dem einfachen Grunde, weil man sonst wahrscheinlich einer Überregulierung zum Opfer fallen würde, um jedem zu sagen, wie er denn seine Mitarbeiter oder Mitarbeiterin entsprechend zu schulen hat. Das wird nicht funktionieren. Das muss natürlich aus den Firmen herauskommen, das muss aus den Unternehmen herauskommen. Aber ich denke, das wird sich eh irgendwann regulieren, wenn eine weitere Generation einsteigt, die wieder einen ganz anderen Stand zu diesem Thema hat und auch zu den digitalen Endgeräten.
Nun ja, dein Wort in Gottes Gehörgang. Kommen wir da zu einem anderen Aspekt. So jetzt für den privaten Gebrauch. Wenn eine so umfassende Dienstleistung gerade von Seiten der staatlichen Verwaltung angeboten werden würde in Deutschland, wie das zum Beispiel in Estland der Fall ist, dann müssen die Leute eigentlich so eine Menge Geräte, sage ich jetzt erstmal salopp, sich vorhalten. Und wir wissen ja wahrscheinlich alle, dass da EDV-Ausstattung ein bisschen teuer sein kann, besonders wenn man da die volle Dröhnung haben will. Aber es gibt natürlich Menschen, die nicht so furchtbar viel Geld haben. Was macht man mit diesen Leuten? Sind sie dann ja per se von der digitalen Teilhabe ausgeschlossen? Oder gibt es Möglichkeiten, für sie auch eine Inklusion vorzusehen?
Das ist eine gute Frage, Chris. Ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Frage, weil die Teilhabe natürlich ganz oben an der Stelle stehen muss, wie du erwähntest. Wenn ich dann natürlich auch staatliche Dinge in Anspruch, also Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, wo ich auf das Digitale angewiesen bin, was ja auch gefordert wird, weil es ja die Geschichten einfacher macht, sei es einen neuen Pass zu beantragen oder die Ummeldung vom Wohnort oder weiß der Teufel nicht was, dann muss ich natürlich auch die Möglichkeit haben, mich in irgendeiner Form dort einzuschalten. Was die Kosten betrifft, ja, es ist, glaube ich, etwas schwierig. Altgeräte, die sind wir wieder im beruflichen Umfeld, in den Unternehmen keine Verwendung mehr finden, weil sie ihren Lebenszyklus dort verbracht haben und aus dem Geschäft genommen werden, lassen sich doch relativ kostengünstig ersteigern. Das Problem liegt natürlich daran, die Hardware selber ist, glaube ich, nicht das Problem so rum, sondern das Problem liegt eher in den Lizenzen für irgendwelche Software. Und da müsste man ganz klar in den Open-Source-Bereich gehen und dann diese Geschichten nutzen. Gibt es ja verschiedene Betriebssysteme und auch Office-Systeme, die ich lizenzfrei betreiben darf. Aber auch da muss ich natürlich die Kenntnis von haben. Und da sehe ich eher das Problem, wenn wir mal in die ältere Generation schauen, dass die Akzeptanz einfach nicht da ist oder vielleicht auch der Wille nicht immer unbedingt da ist, sich da nochmal etwas Neues anzutun. Also wird das wahrscheinlich ein Weg sein, der sich über einen längeren Zeitraum erstreckt, parallel, also dass ich digital irgendwelche Dinge, Dienstleistungen in Anspruch nehmen kann, aber auch natürlich auf dem analogen Wege müssen die mir auch noch bereitgestellt werden.
Die müssen natürlich eine ganze Zeit lang auch analog abrufbar sein. Das ist, denke ich mal, durchaus so überall Konsens. Man kann das dann ja nicht übers Knie brechen. Aber viele Leute sind ja durchaus willig und natürlich stimmt es ja, was du ja gesagt hast. Es gibt ja so gebrauchte Geräte, die sind ja noch eine Zeit lang relativ gut zu gebrauchen. Und da gibt es natürlich Freeware und die ist dann ja teilweise sogar durchaus besser als die kommerziellen Folterinstrumente, die uns dann ja so von allen möglichen Leuten da angeboten werden. Aber natürlich die Internetverbindung. Also das kostet Geld, wenn man in einer Gegend lebt, wo es nicht allzu viel kostenloses WLAN gibt. Klammer auf, Hannover ist, Gott sei es geklagt, trotzdem, dass es eine Landeshauptstadt und eine Messestadt ist, so ein Ort, wo WLAN ziemlich stiefmütterlich behandelt wird. Zumal ja, also das Kostenlose. Was lässt sich da auf der politischen Seite machen?
Da sind wir, glaube ich, in dem Bereich und schön, dass du das ansprichst, die Anschlussart. Ich habe natürlich klar eben von der Hardware gesprochen. Wie du selber ja schon sagst, ist das überhaupt nicht das Problem. Ich denke, da gibt es Mittel und Wege, solche Geschichten zur Verfügung zu stellen. Aber der Anschluss an sich, um diese Teilhabe überhaupt in die Gänge zu bekommen, dass ich mich da überhaupt aufschalten kann, ist natürlich ein größeres Problem, gerade wenn wir auch in finanziell schwächere Bereiche schauen. Und schwierig könnte es dann auch nochmal werden, wenn ich vielleicht schon mal eine Insolvenz hinter mir habe oder dergleichen, vielleicht einen negativen Schufa-Eintrag habe oder sowas, wo dann der Provider sagt, nee, es tut mir leid, dich nehme ich nicht. Im Bereich der Banken ist es ja so, dass ich immer einen Anspruch bei bestimmten Banken auf ein Konto habe und genauso ähnlich müsste man das dann auch hier bei der Anbindung machen. Und zwar, dass ich Anspruch habe, mich entsprechend irgendwo anschließen zu können, dass ich einen Stream mit abrufen kann, dass ich die Online-Dienste benutzen kann. Also das ist ein tägliches Go, was auf jeden Fall vorhanden sein muss, weil ansonsten kann ich keine Teilhabe haben, wenn wir in den Bereich schwenken oder den Weg weitergehen, den wir schon beschritten haben, dass die Digitalisierung natürlich immer mehr übernimmt. Also muss da von der Politik her müssen Mittel und Wege geschaffen werden, entsprechende Anbindungen zur Verfügung zu stellen.
Damit wir das da ganz klar und deutlich sagen, heißt das, du befürwortest auch eine gesetzliche Regelung?
Das käme darauf an, was diese gesetzliche Regelung vorsieht. Also wenn das aussagt, dass eine Anbindung vorhanden sein muss bei einer entsprechenden vorhandenen Wohnung, dann würde ich die schon bevorzugen, ja.
Okay. Noch eine Frage. Also wir hüpfen jetzt thematisch ein bisschen hin und her, bewegen uns aber noch innerhalb der globalen Themenstellung. Welchen Beitrag leistet die Digitalisierung, falls überhaupt, zur Diskussion um die Postwachstumsökonomie, deiner Meinung nach?
Ja, sehr schön, weil du ja schon fragst, wenn sie das überhaupt leistet. Die Frage ist, über welchen Bereich will man das beurteilen? Wir haben natürlich durch die Digitalisierung auch in der Ökonomie Bereiche aufgeschlossen, die bedient werden. Die Frage ist allerdings dabei, ob sie das immer positiv tun werden. Ja, wir haben natürlich Wirtschaftszweige, die florieren, bedingt durch das Digitale oder durch die digitale Revolution. Es gibt natürlich auch wieder Wirtschaftsbereiche, die entsprechend Abstriche machen müssen, wenn sie nicht sogar ganz wegfallen werden. Und da müssen wir uns überlegen, ob das das Positive ist. Interessanterweise gibt es ja die Vergleiche der digitalen Revolution mit der Industrialisierung. Ob das immer so passend ist, das mag ich jetzt nicht beurteilen. Aber im Letztendlichen ist ja etwas Positives dabei herausgekommen. Und so hoffe ich, dass sich das dann auch hier entsprechend auf die Ökonomie auch positiv auswirkt und die negativen Beispiele in den Hintergrund treten werden.
Ja, was soll man sagen? Das wäre ja überaus wünschenswert und wir hoffen natürlich das Beste, aber das Beste passiert ja nicht immer unbedingt von alleine in der Politik und deswegen sind wir alle ein bisschen in der Pflicht, uns entsprechend zu engagieren und dafür zu sorgen, dass die Dinge auf die Reihe gebracht werden. Jedenfalls hat Carsten Savosch heute einen sehr wichtigen informatorischen Beitrag zu diesem Anliegen geleistet und ich danke dir ganz herzlich, Carsten, dass du heute die Zeit gefunden hast, um hierher zu kommen und mit uns darüber zu reden.
Ich habe zu danken für die Gelegenheit, die ihr mir gegeben habt.